Bibelheise.
Die Leute haben genug von Paulus und wollen ihm das Leben nehmen. Das heißt also, dass nur fromm sein weder der Gesundheit noch dem Herzen wohltut.
Grüßt Sie ganz herzlich, Karl Oswaldo. Danke, dass Sie heute wieder dabei sind, liebe Hörer. Wir möchten hier für einige Minuten um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Dies ist, wie bekannt, das Programm der Bibelreise. Eine ganz spannende Sache. Wir befinden uns bereits im 23. Kapitel der Apostelgeschichte und haben schon den Endspurt im Blick. Professor Louis Sayon hat für uns einen besonderen Vortrag über das Thema Todgeweiht vorbereitet. Das ist das große Geheimnis des christlichen Glaubens. Zu dienen, um den Willen Gottes auszuführen und dabei Mangel und Leid auf sich zu nehmen. Sollte das Leben einfach gemütlich dauerlaufen oder scheint es, dass doch letztlich alles nichts nützt? Gott beherrscht das aber alles und seine Pläne versagen nie.
Ja, liebe Hörer, das ist hier kein Schlagerthema. Aber dennoch gibt es auf der heutigen Bibelreise mit Apostelgeschichte 23 genug zu erleben. Wir haben bereits die großen Nöte miterlebt, die Paulus in Jerusalem durchzustehen hatte, als man ihn auf den Verdacht verhaftete, einen Heiden in den Tempel hineingeführt zu haben. Bei all dem drunter und drüber aber gelang es Paulus dann doch, sich seinen Feinden und Verfolgern zu entziehen. Damit ist das Ganze aber noch nicht abgeschlossen und es stimmt, dass Paulus dort totgeweiht war. Der Schluss von Kapitel 22 leitet zu den Geschehnissen in Kapitel 23 über und berichtet Folgendes. Da der Oberst genau ermitteln wollte, was die Juden gegen ihn hatten, befreite er ihn am nächsten Tag und berief eine Versammlung der obersten Priester und des Sanhedriums ein. Dann führte er Paulus in ihre Gegenwart. Wir erinnern uns doch sicher, dass das Sanhedrium das jüdische Gericht war, welches über Streitfragen unter den Juden zu entscheiden hatte, insbesondere über religiöse Angelegenheiten. So steht nun Paulus vor der obersten Führerschaft des jüdischen Volkes. Sie umstellen ihn und nun richtet er sich an sie und sagt: Liebe Brüder, ich habe mit bestem Gewissen bis heute meine Pflicht gegenüber Gott wahrgenommen. Darauf befahl der Hohepriester Ananias denen, die neben Paulus standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Paulus sollte schweigen und nichts sagen, bis er aufgefordert würde. Paulus reagiert darauf aber sehr hart und sagt: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzest hier, um mich anhand des Gesetzes zu richten, aber lässt mich dem Gesetz zuwiderschlagen? Die neben Paulus standen, sagten dazu: Unterstehst du dich, den hohen Priester Gottes zu beleidigen? Und Paulus antwortet: Brüder, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, du sollst über eine Obrigkeit deines Volkes nicht übel reden. Ein Zitat aus 2. Mose Kapitel 22. Höchstwahrscheinlich wusste Paulus wirklich nicht, wer alle Anwesenden waren. Vielleicht stand er auch etwas abseits und konnte so den hohen Priester nicht erkennen. Und selbst nachdem er nicht mehr dem Judentum als Religion folgte, erweist er doch den Obrigkeiten seines eigenen Volkes alle Achtung. Und nun wendet Paulus einen ganz interessanten Trick an. Das klingt auf den ersten Blick negativ, als eine unehrliche Weise, etwas zu erreichen, aber es gibt auch intelligente Tricks, die jemand in schwierigen Lagen anwenden kann, nämlich wenn man sich einen guten Einfall brauchbar macht, um eine kritische Lage zu überwinden. Und genau das wendet Paulus nun an. Es heißt hier, da Paulus wusste, dass einige der anwesenden Sadduzäer und andere Pharisäer waren, rief er in das Sanhedrium hinein: Brüder, ich bin Pharisäer und Sohn eines Pharisäers. Ich stehe hier wegen meiner Hoffnung auf die Auferstehung der Toten gerichtet zu werden. Man kann sich gut die heftige Auseinandersetzung vorstellen, die daraus entstand. Das war wie in einem Stadion gegenüber den Anhängern zweier Fußballgegner. Paulus sagt: Ich gehöre ja zur Partei der Pharisäer und vertrete die Lehre von der Auferstehung der Toten. Als er das Dort im Synedrium sagte, entstand ein heftiges Streitgespräch unter den Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung wurde uneins. Die Sadduzäer behaupten, es gäbe keine Auferstehung und auch keine Engel und Geister, während die Pharisäer dies alles glauben. Das gab eine große Aufregung und einige Gesetzeslehrer aus den Pharisäern erhoben sich und begannen sich heftig zu äußern und zu sagen, wir sehen nichts Unrechtes an diesem Mann. Wer weiß, vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Der Streit wurde so heftig, dass der Oberst fürchtete, sie könnten Paulus umbringen. So berief er die Truppe und befahl, ihn mit Gewalt dort hinauszuholen und ihn in die Festung zu bringen. So hat Paulus, liebe Hörer, einen Trick angewendet, um das Ganze zu beenden, denn wenn sich das in die Länge gedehnt hätte, hätte ihm das bestimmt geschadet. Und er hat ja auch nicht gelogen. Er glaubte wirklich an die gleichen Dinge wie die Pharisäer und kannte die Gegensätze zwischen jenen beiden Gruppen, den Pharisäern und Sadduzäern. Und so setzte er das zu seinen Gunsten ein, oder besser, zugunsten des Evangeliums, und kam so ungeschoren davon. Am nächsten Abend, berichtet die Bibel, trat der Herr Jesus neben ihn und sagte, »Keine Angst, so wie du mich in Jerusalem bezeugt hast, sollst du es auch in Rom tun.« Gott hatte mit Paulus ein besonderes Ziel in seinem Leben. Obwohl er dort unter der Anklage der Juden totgeweiht war, sollte das nicht eintreten, denn die Vorhaben Gottes sind mächtiger als selbst der Tod. Um nun die Obrigkeiten unter Druck zu setzen, verschwörten sich einige Juden weder zu essen noch zu trinken, solange sie Paulus nicht umbrächten. 40 Männer beteiligten sich an dieser Verschwörung. Wie wäre das denn, wenn 40 Leute hinter uns her wären, um uns umzubringen? So etwas kann einem schon den Schlaf rauben. Jene Männer gingen nun zum hohen Priester und den religiösen Führern und teilten ihnen mit, dass sie sich einem Fluch ausgesetzt hatten, falls sie Paulus nicht umbrächten. Es heißt hier im Text, so bittet nun ihr und das Synedrium den Oberst, dass er ihn zu einer Versammlung mit euch hinbefiehlt, um genaueres über seinen Fall zu ermitteln. Wir sind bereit, ihn dann unterwegs umzubringen. Man stellte ihm eine Falle, eine Verschwörung gegen den todgeweihten Paulus. Gott aber weiß alles und es entgeht ihm nichts. So hat er dafür gesorgt, dass ein Neffe von Paulus das erfuhr. Dieser lief zur Festung, in der sich Paulus befand, um diesen Plan dort mitzuteilen. Paulus bat darauf einen der Hauptleute, den Jüngling zum Oberst zu führen. So berichtete er dem Oberst alles, was sich abspielte. Die Juden planen dich zu bitten, dass du Paulus morgen zum Synedrium sendest, unter dem Vorwand, genaueres über ihn zu ermitteln, aber ich habe erfahren, dass 40 Männer einen Hinterhalt gegen Paulus bereiten, um ihn zu töten. Der Oberst wies den jungen Mann an, niemanden zu sagen, dass er ihm das berichtet habe. Dann rief er zwei Hauptleute und befahl ihnen, biete 200 Soldaten auf, 70 Reiter und 200 Lanzenträger, um heute Abend um 9 nach Caesarea zu gehen. Besorgt Reittiere für Paulus und bringt ihn in Sicherheit zum Statthalter Felix. Dann schrieb dieser Oberst Claudius Lysias einen Brief an den Statthalter Felix, dem Vertreter Roms im Land Israel, mit der Bitte, den Fall Paulus zu übernehmen. Er erklärt in seinem Brief, dass Paulus von Juden gefangen genommen wurde, die ihn umbringen wollten. Da bin ich der Sache nachgegangen, um zu erfahren, um was es sich handelte. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Streit wegen Angelegenheit in ihres Gesetzes handelt. Man meldete mir, dass die Lage sich verschlimmert hätte und dass sie wirklich bereit waren, Paulus zu töten. Darum übermittle ich Paulus der Obhut eurer Exzellenz und habe seine Ankläger angewiesen, sich ebenfalls an eure Exzellenz zu wenden, falls sie der Sache nachgehen wollen. Um zu verstehen, was sich hier abspielte, muss man im Blick behalten, dass das Land Israel, damals Palästina genannt, eine römische Provinz war. Jerusalem liegt etwa in der Mitte dieses Gebietes und Caesarea weiter nördlich. Caesarea war der römische Verwaltungssitz, wo der Vertreter Roms, der Statthalter, residierte. Als die Lage nun heikel wurde und der Oberst befürchten musste, dass das alles ihm selbst schaden könnte, beschließt er, Paulus loszuwerden und ihn gegen seine Angreifer zu verwahren. Bei dem allen zeigt sich, dass Gott doch alles in Händen hält. Paulus hat sein Leben Christus übergeben, um das Evangelium zu verkünden, und am Ende soll er auch Gott dadurch verherrlichen, dass seine Gegner ihn töten, aber erst zu dem von ihm bestimmten Zeitpunkt. Deshalb sorgt Gott für diese besondere Bewahrung. So schaffen die Soldaten Paulus in der Nacht fort und kommen bis Antipatris. Am nächsten Tag führte die Kavallerie ihn weiter und die anderen kehrten zurück in die Festung. Als sie nach Caesarea kamen, überbrachten sie den Brief und Paulus dem Statthalter. Dieser las den Brief und fragte nach weiteren Angaben. Als er erfuhr, dass Paulus aus Zilizien stammte, weil er in Tarsus geboren war, sagte er: »Ich werde deinen Fall vernehmen, sobald deine Ankläger hier eintreffen.« Dann ordnete er an, dass Paulus im Palast des Herodes in Schutzhaft gehalten würde. In welch eine schwierige und schlimme Lage doch Paulus hier geraten ist, liebe Hörer. Er war nach Jerusalem gegangen, um dort Gott zu Pfingsten anzubeten und wurde schließlich auf unrechte Weise gefangen genommen. Die Verschwörung gegen ihn nimmt immer mehr zu. Seine Feinde wollen ihn töten, aber das gelingt ihnen in Jerusalem nicht und Paulus wird in die römische Provinzhauptstadt Caesarea gebracht. Dort bleibt er in Haft und wartet auf die Gerichtsverhandlung. Dabei verzichten seine Ankläger bestimmt nicht darauf, ihn zu töten. Denn schließlich war der große Heidenapostel der Urgemeinde wegen seiner Treue zu Christus ein Todgeweihter.
Und nun kommt der lang erwartete Augenblick der Fragen an Professor Louis Sayon über seine Auslegung der Apostelgeschichte im Kapitel 23. Am Anfang dieses Kapitels nennt Paulus den hohen Priester eine getünchte Wand. Und dann entschuldigt er sich dafür. Was ist hier eigentlich los?
Also lasst uns noch einmal zurückblicken. Paulus steht vor dem Sinhedrium, dem jüdischen Gerichtshof, unter der Leitung des hohen Priesters, wo die Leiter und bedeutendsten Ältesten des jüdischen Glaubens Entscheidungen treffen. Und der ganze Vorgang hier ist tatsächlich etwas konfus. Manche meinen, dass Paulus über das Ganze schon etwas verärgert und mit dem Standpunkt des Priesters Ananias nicht einverstanden war und so dessen Autorität nicht anerkannte. Das überzeugt aber nicht recht, denn Paulus sagt gleich darauf, entschuldigt, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester war. Und es ist klar, dass er nicht lügt. Andere wieder meinen, dass Paulus hier ironisch war und das Ganze ins Lächerliche zog. Das ist aber auch unwahrscheinlich, denn Paulus zitiert hier einen Ausspruch aus 2. Mose 22. Man kann sich kaum vorstellen, dass der Apostel einen Bibeltext ironisch anwendet. Dann gibt es noch eine andere mögliche Erklärung, und zwar, dass der Hohepriester nicht in allen Fällen die Sitzungen leitete. Außerdem hatte doch Paulus bei seiner Bekehrung einen Augenschaden erlitten. Später erwähnt er im Galaterbrief, dass er mit besonders großen Buchstaben schrieb. So meinen einige, dass Paulus nicht gut sehen konnte. Vielleicht war er sehr kurzsichtig und hat deshalb dort im Sinhedrium nicht den Mann erkennen können, der mit ihm sprach. Da schlug er die Worte wie einen Tennisball zurück und merkte erst dann, dass er sich geirrt hatte. So machte er einen Rückzieher und entschuldigte sich. Das scheint hier im Zusammenhang wohl sinnvoller zu sein.
Und nun wird die Lage immer heikler, als die beiden religiösen Parteien, die Pharisäer und die Sadduzäer, beginnen unter sich zu streiten. Was sind denn nun diese beiden Gruppen?
Ja, das muss man wohl noch einmal wiederholen, denn darüber gibt es immer wieder Verwirrung. Man möchte wissen, wer die Pharisäer und wer die Sadduzäer waren und steigt nicht durch. Wie soll man das erklären? Tatsache ist, dass sich zu jener Zeit das Judentum in verschiedene Gruppen aufgeteilt hatte, deren wichtigste die Pharisäer und die Sadduzäer waren. Es gab noch andere, wie etwa die Essener aus der Gemeinschaft in Qumran. Dann gab es die stärker politisch eingestellten Zeloten und auch die Herodianer. Aber die wichtigsten Frommen waren doch die Pharisäer und Sadduzäer. Die Pharisäer waren Volksführer, die sich sehr streng und buchstäblich an das Gesetz hielten. Das waren die, welche die reine Lehre am stärksten vertraten. Die sahen am ehesten nach Kirchgängern aus. Das waren die, welche immer die Bibel zur Hand hatten, Texte auswendig lernten und alles befolgten, was erwartet wurde. Aber ihre Lebensweise stimmte dann doch nicht damit überein. Aus der Apostelgeschichte geht hervor, dass viele von ihnen sich bekehrten, weil sie immerhin dem Alten Testament und dem Gesetz glaubten. Und sie rechneten mit der Auferstehung. Die Sadduzäer waren ihrerseits von den Griechen beeinflusst und achteten nur das Gesetz und weniger die Propheten. Sie behaupteten auch, es gäbe keine Engel und keine Dämonen und auch keine Auferstehung. Sie lehnten diese geistliche Welt ab. Zu bemerken ist, dass sie mehr die Oberschicht darstellten und sich zu den führenden Leuten, wie etwa der Regierung, hielten, während die Pharisäer einen stärkeren Einfluss auf das Volk ausübten. Paulus selbst stammte aus den Kreisen der Pharisäer.
Und sag mal, warum wollten nun eigentlich diese beiden frommen Gruppen mit all ihren geistlichen Lehren dem Apostel Paulus das Leben nehmen? Das steht in Kapitel 23, Vers 12. Oder war das nur eine Redensart? Waren sie halt aufgeregt? Wie ist das zu verstehen?
Also eine bloße Redensart war das auf keinen Fall. Man wollte ihn tatsächlich umbringen. Sie sind Paulus satt und wollen ihm das Leben nehmen. Dass also jemand seine Religion pflegt, bedeutet durchaus nicht, dass das die Gesundheit und das Herz stärkt. Mitunter ist frommer Fanatismus eine sehr ernste und heikle Sache, die dem Menschen den Überblick nimmt. Sie hatten da ihren Glauben, hatten ein beschränktes Verständnis für die geistliche Wirklichkeit und meinten, dass Paulus dafür eine Bedrohung darstellte. So griffen sie ihn an. Erschütternd ist dabei allerdings, dass gegenüber all den Nöten der Welt um sie herum sie all ihren Einsatz und Willen darauf verwandten, Paulus zu zerstören, ihn zu töten. Und es fällt auf, dass eine derartige Einstellung auch die ganze Geschichte der Christenheit mit belastet hat. Es grenzt an Wahnsinn, wie viele Menschen im Namen Gottes, der Kirche, der Bibel, des geistlichen Eifers im Laufe der Geschichte die unsinnigsten Verbrechen begangen haben. Hier kann man das beobachten und so etwas sollte jeder, der die Lehren Jesu kennt, grundsätzlich ablehnen und verwerfen.
Nun müssten wir aber noch etwas besser die Zusammenhänge oder das Umfeld verstehen, in welchen sich das alles ereignet. Es scheint hier so, als ob Israel zwei Hauptstädte hatte. Du hast vorhin die römische Hauptstadt erwähnt. Wieso? Wie soll man das verstehen?
Ja, das ist so. Jerusalem ist die heilige Stadt, die Stadt Davids, die religiöse Hauptstadt, in der sich der Tempel befindet. Und für die Juden ist Jerusalem mit Recht das Zentrum ihres Volkes und der Nation. Nun muss man aber berücksichtigen, dass Israel seit seiner Verbannung nie mehr ein freies Land gewesen ist. Das Nordreich, auch Israel genannt, wurde im Jahr 722 vor Christus von den Assyrern eingenommen und in die Gefangenschaft geführt. Für das Südreich Juda begann die Gefangenschaft im Jahr 586. Von da ab war sowohl Israel wie Juda nie mehr eine freie Nation. Erst jetzt, vor kurzer Zeit, im 20. Jahrhundert, wurde Israel wieder ein freies Land. Hier in Apostelgeschichte 23 wurden sie von den Römern beherrscht. Die Römer teilten die Welt in Provinzen ein und die Verwaltungshauptstadt der Provinz war der Sitz eines Vertreters von Rom. Palästina, wie das Land Israel damals hieß, war eine römische Provinz und seine Verwaltungshauptstadt war Caesarea. Den Namen bekamen sie zu Ehren von Julius Caesar. So war also Jerusalem der Mittelpunkt des religiösen Lebens und der des politischen und wirtschaftlichen Lebens unter römischer Verwaltung war Caesarea.
Nun zum Schluss noch einiges über Politik. Dieser Claudius Lysius aus Vers 26 scheint doch Paulus gegenüber recht freundlich zu sein. Wie soll man seine Sorge, Paulus zu schützen, verstehen?
Nun, vielleicht war das gar nicht so besonders freundlich. Die römische Verwaltung war anspruchsvoll. Wenn jemand ein bestimmtes Amt bekleidete und einen Fehler beging, wurde er dafür zur Rechenschaft gezogen und konnte sein Amt verlieren. So mussten diese römischen Vertreter Geschick haben, mit den Problemen umzugehen. Wenn nun Paulus, eine doch einigermaßen bedeutende Person, ein römischer Bürger, von den Juden in Jerusalem ermordet würde, dann könnte das zu allerhand Unruhe führen. Claudius Lysias will sich also aus der Affäre ziehen und das Ganze abschieben. So gibt er die Sache einfach an den Statthalter Felix weiter, der dann mit der ganzen Verwirrung fertig werden muss.
Vielen Dank und nun, liebe Hörer, Achtung! Jetzt kommt die Anwendung dieser Betrachtung.
Heute haben wir auf der Bibelreise Apostelgeschichte 23 betrachtet und unser Thema lautete der Todgeweihte. Jawohl, das war die Lage von Paulus nun auf dem Weg von Jerusalem nach Caesarea vor einem Haufen Verfolgern, die seinen Kopf fordern. Dabei kann man schon denken, also wenn jemand Gott dient und dermaßen zu leiden hat, dann, liebe Leute, verschont mich damit. Sollte das wirklich etwas für mich sein oder sollte ich es mir lieber gemütlich machen und mir ein ruhiges Leben einrichten? Aber Achtung hier, manchmal scheint es zwar dass alles schief geht und wir überall anecken. Gott hat aber bei allem eine Absicht und sorgt für eine klare und weise Führung.
Ende eines weiteren Abschnitts der Bibelreise. Wie schade. Wir melden uns aber wieder mit der Fortsetzung am selben Ort und zur gleichen Uhrzeit. Hier ist Carlos Waldo und ich lade Sie ganz herzlich dazu ein.